wieder in München, diesmal der 20. Juni 2024. Das ist der zweite Teil vom Expertentreff der Magazine Erneuerbare Energien, Photovoltaik und Gebäudeenergieberater, wo unsere Redakteure und Redakteurinnen spannende Interviews mit Branchenexperten führten. In der ersten Folge ging es um die Frage, wie Solarhybridanlagen mithilfe von Speichern und anderen Hilfsmitteln die Netze entlasten. Hören Sie gerne auch in diese Episode rein. Dieses Mal schauen wir auf innovative Ansätze der Sektorenkopplung. Wir fragen nach, was ist ein virtuelles Kraftwerk und bei welchen Anwendungsfällen eignet sich ein Elektrolyseur? Dazu sprechen wir mit Jan Bauer von NBW, Alexander Detke von HTEC Systems und Yvonne Stries von Maxolar. Die Gespräche führt die Chefredakteurin des Magazins Erneuerbare Energien, Nicole Weinhold. Ich hoffe, dass die Audioqualität für Sie wieder ausreichend ist. Stellen Sie sich einfach vor, Sie wären vor Ort und genießen Sie die Messeatmosphäre. Mein Name ist Fabian Krauschke und das ist Was jetzt passieren muss, ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte die Energiewende voranbringen. Jan Bauer betreut das virtuelle Kraftwerk bei NBW. Doch wie funktioniert das eigentlich und wer ist darin vernetzt?
Und habe mich hier zu unserem ersten Podcast-Interview zusammengefunden mit Jan Bauer, der das virtuelle Kraftwerk von NBW betreut. Und dazu, lieber Jan, solltest du uns zunächst einmal erzählen, was ist denn eigentlich ein virtuelles Kraftwerk? Was macht ihr da?
Vielen Dank erstmal, dass ich hier mit dabei sein darf. Direkt mal vorweg, ich glaube, das virtuelle Kraftwerk betreut ist ein großes Wort. Ich bin Teil eines Teams, die das zusammen seit ein paar Jahren gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Ein virtuelles Kraftwerk ist im Prinzip erstmal ein Zusammenschluss von kleinen und mittelgroßen Erzeugungsanlagen, in der Regel erneuerbare, also PV, Windkraft, Wasserkraftanlagen etc., die im Prinzip für sich alleine Energie erzeugen, aber quasi durch digitale Vernetzung, Systeme etc. quasi zu einem, wenn man so will, großen Kraftwerk gebündelt werden und damit quasi ja, auch an der Börse auftreten können, diese Energie gemeinsam vermarkten können und so halt quasi Stück für Stück auch die konventionellen Kraftwerke, wie zum Beispiel Gas, Kohle etc. halt einfach ja, ad acta legen zu können.
Und welche Technologien der Erneuerbaren werden dort am stärksten vertreten sein oder in welche Größenbereiche geht ihr rein? Geht ihr auch in die ganz kleinen PV-Anlagen rein?
Also Technologien vorweg, grundsätzlich eigentlich alle Arten von Erneuerbaren, Fokus, weil das auch die kritische Masse da ist, ist halt Photovoltaik und Wind. Aber klar, dazu gehören Wasserkraftanlagen, KWK-Anlagen, Biomasse, also im Prinzip das ganze Spektrum kann man dort integrieren, Batteriespeicher zum Beispiel auch. Und die Größen, also grundsätzlich, das virtuelle Kraftwerk an sich hat keine Limitierung, wie kleine oder große eine Anlage sein soll. Normalerweise beginnt das aber eigentlich immer erst mit 100 kW Leistung, weil erst diese Anlagen im Prinzip die Voraussetzungen mitbringen, sich überhaupt vernünftig in so einem virtuellen Kraftwerk vermarkten zu lassen. Klingt jetzt so, als wäre das auch eine freiwillige Entscheidung, das ist es nämlich auch nicht, weil eigentlich die Anlagenbetreiber auf 100 kW quasi der Vermarktungspflicht unterliegen. Und diese Vermarktungspflicht bedient halt, dass man sich quasi so einem virtuellen Kraftwerk im Prinzip anschließen muss, wenn man ja, jetzt aktuell eine Anlage baut. Für kleinere Anlagen lohnt das auch möglicherweise nicht. Also noch nicht, vielleicht kommen wir da irgendwann hin, das sollte schon irgendwann das Ziel sein, aber die haben die Hardware in der Regel nicht, die haben die Technik nicht und finanziell ist das auch ehrlicherweise eher schwierig umzusetzen.
Und so der Urgedanke des virtuellen Kraftwerks war ja immer, dass sich verschiedene Technologien ausgleichen, was die schwankende oder die volatile Leistung im Netz anbelangt. Ist das denn bei euch tatsächlich auch so, dass ihr sagen könnt, ja dadurch, dass wir jetzt so viel Wind und so viel Solar haben, läuft das eigentlich ganz gleichmäßig und wir können sind auch regelbar, wir haben vielleicht einen Bio-Anteil, der so flexibel regelbar ist?
Ich sage bei einem gewissen Maße, natürlich gleichen sich die einzelnen Erzeugungsanlagen aufgrund ihrer ja, Umweltprofile, nennen sie jetzt mal so ein bisschen aus. Aber natürlich trifft das nicht über den Sweet Spot. Das heißt, gerade die PV-Anlagen haben nun mal den Umstand, wenn die Sonne hochsteht, produzieren die halt alle. Die haben halt dieses Fenster von, sagen wir mal, 6 bis 10 Stunden, je nachdem, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, in der die halt alle anfangen zu produzieren. Dieser Peak oder im Prinzip dann, wenn Licht produziert, wird jetzt nicht immer durch andere Erzeugungsanlagen aufgefangen werden. Gerade was auf der anderen Großteil Wind ist, es passt nicht perfekt, was dann der Wind wird, wenn die Sonne nicht scheint oder andersrum. Deswegen, man hat so gewisse Ausgleichseffekte, aber eigentlich muss jede Anlage für sich prognostiziert werden und geschaut werden, okay, wie kann ich die vernünftig vermarkten, was wird diese Anlage erzeugen. Und das muss schon sehr, sehr genau gecheckt und monitort werden, was man da sieht, so perfekte Ausgleichseffekte hat. Wäre schön, aber das sieht man ja auch an den ganzen Börsenpreisschwankungen, die wir aktuell sehen, enorm volatil geworden. Dadurch sieht man ja schon, es reicht sich halt nicht komplett aus, weil wir einfach quasi eine Schwankung dann haben.
Und sind denn nur Erzeuger bei euch vereint oder gibt es auch Profiteure auf der anderen Seite, wie zum Beispiel auf der Verteilnetzebene?
Ja, auf der Verteilnetzebene weniger in dem Sinne. Klar, also mittelbar ist natürlich so, die Energie, die wir bei uns im virtuellen Kraftwerk vermarkten, die wird letztendlich natürlich auch an Anlagenbetreiber entsprechend, also an Anlagenbetreiber, an den Endverbraucher, sei es die Industrie oder sei es auch der Heimkunde, natürlich weitergeleitet. Läuft aber meistens über die Börse. Dass es so direkte Verbindung gibt zwischen, ich habe wirklich eine konkrete Anlage, wo ich wirklich, zumindest wie ich erzähle, konkret diesen Strom an einen Endabnehmer verkaufe und die quasi so zusammen fusioniere, gibt es in kleineren Bereichen. Der Großteil ist aber eigentlich Abverkauf des Stroms sozusagen an der Börse, um dort quasi diesen Strom in Allgemeinheit, nenne ich es jetzt mal, zur Verfügung zu stellen. Die Verteilnetzbetreiber da drin sind jetzt nicht direkt Teil des virtuellen Kraftwerks, sondern die stellen halt die Infrastruktur bereit, dass wir überhaupt ja, diese Energie in das öffentliche Netz bekommen. Ne? Das sind ja die, die mal für das physische Weiterleitung zuständig sind. Die Rolle oder der Austausch ist größer geworden in den letzten Jahren. Allein durch die Einführung von Dispatch 2.0 sind wir klar viel, viel enger im Kommunikationsaustausch mit dem Netzbetreiber, der nochmal die Hoheit über das ganze Thema hat. Und natürlich müssen wir die Anmeldung und sowas haben und die Anmeldung bei ihm generieren und erzählen, okay, die Anlagen sind bei uns in der Vermarktung, die sind bei dir im Netzgebiet, dass die quasi auch so ein bisschen das Netz regeln können, stabil halten können. Aber die direkte Seite des virtuellen Kraftwerks sind diese Parteien wahrscheinlich tatsächlich nicht.
Aber dass der Austausch größer geworden ist, das werden wir übrigens später noch thematisieren. Wir haben schon öfter gehört in der Vergangenheit, da schaue ich gerade mal in die Ecke rüber, dass Verteilnetzbetreiber sich ein bisschen querstellen, wenn erneuerbare Energienanlagen ans Netz angeschlossen werden sollen. Und gleichzeitig ist es ja so, dass durch das virtuelle Kraftwerk die Verteilnetzbetreiber extrem entlastet werden können.
Also, dass die Verteilnetzbetreiber sich querstellen, ja, also gut, es gibt natürlich Prozesse, an die man sich halten muss. Alle Akteure an dem Markt haben entsprechend Vorgaben. Die Energiewirtschaft ist sehr bürokratisch, das stimmt. Noch manche Regulatoren, die man vielleicht hinterfragen kann. Ja, also es kommt darauf an. Das ist ein großes Konglomerat von, was möchten wir entsprechend an Anmeldungen haben. Ist der Netzverknüpfungspunkt gerade da, bringt ihr die Kapazität mit, da müssen die halt drauf schauen. Und natürlich stehen die manchmal quer, das kann man auch manchmal hinterfragen, aber so ein virtuelles Kraftwerk, vor allen Dingen in Kombination mit Speichern, kann definitiv Netzentlastung sorgen, für Netzentlastung sorgen. Wenn man jetzt nur PV-Anlagen da drin hat, bin ich ganz ehrlich, naja, schwierig. Ne? Also die erzeugen halt jetzt um die Zeit und da kann man jetzt wenig steuern. Man kann sie runter und aufregeln, aber Netzentlasten wirkt das in dem Sinne nicht, ohne dass Energie verloren geht. Und das muss man dann schon kombinieren mit Batteriespeichern oder mit anderen Assets, die Energie einfach speichern können.
Genau, und das war nämlich auch schon mal die Anschlussfrage. Wie viel Speicher habt ihr da drin in dem virtuellen Kraftwerk?
Das ist noch ein sehr, sehr junges Thema. Wir haben so an die 110 MW Speicherleistung bisher bei der NBW, die wir quasi vermarkten. Das sind eigene und Drittassets. Der Markt ist halt gerade sehr, sehr stark erwachsen, das ist sehr, sehr exponentiell. Ich glaube, jeder Termin, den ich hier bisher auf der Messe hatte, ging um das Thema Batterievermarktung, was können wir da tun, welche Möglichkeiten haben wir, zum einen damit Netzkapazitäten zu entlasten, da sprechen wir über Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, die zur Verfügung gestellt werden können, oder halt auch einfach in einem ganz normalen Arbitrage-Modell mit so einem Speicher halt auch an den Börsen zu agieren. Und die sind ja im Prinzip für ein gewisses Korrektiv. Ein Speicher lohnt sich vor allen Dingen durch den Spread an den Börsenpreisen. So sind die Preise niedrig, beziehe ich Strom aus dem Netz, ist im Prinzip Netzentlastung so ein Stück weit, weil wenn der Preis niedrig ist, ist ja eigentlich das Signal, wir haben gerade zu viel Energie und zu wenig Abnahme. Auf der anderen Seite ist der Preis an der Börse gerade hoch, das andere Spiel, wir haben zu viel Nachfrage, zu wenig Einspeisung und da kann ich den Speicher wieder entladen. Damit verdient der Betreiber sein Geld. Und wir können natürlich so ein gewisses Korrektiv für eben diese volatile Einspeisung durch PV, Windkraftanlagen etc. Erzeugen.
Jan, jetzt sag doch nochmal, was erwartest du für den Markt, für euren virtuellen Speichermarkt jetzt oder virtuelles Kraftwerk in 10 Jahren? Ist das Modell so, dass es dupliziert, vermehrt wird, dass man sagen kann, so ein virtueller Speicher, den wird es künftig an vielen Stellen geben?
Naja, also aus meiner Sicht muss das so sein. Also wir sehen es ja gerade, wir haben viel mehr Zubau von erneuerbaren Energienanlagen bei gewissermaßen Abschaltung gleichbleibender Erzeugungsanlagen wie Kohlekraftwerke, Atom haben wir schon nicht mehr. Das heißt, diese Volatilität, die wir gerade an der Börse sehen, die wird es mehr und mehr geben. Also letzte Woche war ich auf einem Seminar, da wurde gesagt, dass die negativen Stunden allein dieses Jahr sich verdoppeln werden. Und dann ist ja ganz klar das Zeichen, okay, wir müssen es schaffen, diese Volatilität nutzbar zu machen in irgendeiner Form. Da reden wir von Speichern, da reden wir von Wasserstoff. Das heißt, die Bedeutung des virtuellen Kraftwerks, die nun mal tendenziell diese erneuerbaren Energieanlagen halt aufnimmt, vermarktet, versucht intelligent zu vernetzen, die wird mehr und mehr werden. Das ist ganz klar. Und da gehören halt Speicher auch definitiv dazu. Das wird ein Riesen-Eck, Kraftwerk. Wir müssen auch die Netze mitspielen. Aber ja, das ist quasi der Weg, den wir aktuell einschlagen müssen, wenn wir sagen, wir möchten die Klimaziele erreichen. Wir möchten diese Volatilität aus dem Markt nehmen, dass wir einfach eine stabile Versorgung haben müssen.
Alexander Detke ist Teamlead Sales bei HTEC Systems. Der Elektrolyseurhersteller berichtet, wo diese am besten eingesetzt werden können und welche Geschäftsmodelle aktuell möglich sind.
Elektrolyseure, da hört man immer, da gibt es die PEM-Technologie. Kannst du mal kurz erklären, was das ist?
Auf jeden Fall. Also PEM ist die sogenannte Protonen-Austausch-Membran-Technologie, wenn man so will. Wir arbeiten im Gegensatz zu der anderen Technologie, die auch sehr hoch entwickelt ist, das ist die alkalische Technologie ohne Chemikalien. Und im Wesentlichen funktioniert es dadurch, dass wir eine Membran in den sogenannten Stacks haben, Gemüse-Stacks, wo dann Protonen durch die Membran wandern ohne Chemie. Das sind ganz kurze Worte, die dann natürlich dieses deutlich detaillierter.
Kannst du ein bisschen was zu eurem Geschäft sagen? Habt ihr da schon eine ganze Menge aufgebaut oder seid ihr erst ganz am Anfang? Wie groß sind die Elektrolyseure, die ihr so baut?
Also kann ich auf jeden Fall gerne was dazu sagen. Wir sind nicht mehr klein, wir sind mittlerweile tatsächlich sehr groß. Wir wurden 2021 durch eine 500 Millionen Euro von der MAN Energy Solutions aufgekauft. Das heißt, eine 100% Mutter ist jetzt die MAN Energy Solutions plus Volkswagen. Wir waren noch vor ungefähr 3 Jahren ca. 50 Mitarbeiter. Heute sind wir knapp 600 Mitarbeiter. 2 Standorte in Deutschland, einmal in Augsburg und einmal in Hamburg. Wir haben aktuell dann in diesen Jahren als Hardtech Projekte umgesetzt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Schweden, in Dänemark und in Spanien und in den Niederlanden. Also sind fast über komplett Europa mit verteilt und haben sogar letztes Jahr dann noch in den USA einen weiteren Standort eröffnet.
Und in der Vergangenheit hat man von den Elektrolyseuren gehört, dass es die Anlagengröße sich immer mehr erhöht hat. Geht das so weiter? Bei welcher Anlagengröße ist man da jetzt?
Ja, genau. Also wir denken auch, das geht so weiter, weil sich auch natürlich der Bedarf erhöht, Step by Step, auch im Speziellen in der Industrie. Es gibt ja auch Fördermaßnahmen, wo wir vielleicht dann gleich nochmal drüber sprechen werden auch. Und diese Fördermaßnahmen, die betreffen Großanlagen im Speziellen. Aber was wir auch sehen, eben Förderungen für den speziellen Wasserstofftankstellen, das es in den letzten Jahren mit gab. Unsere Größe beginnt bei 1 Megawatt, das ist die Containergröße, für die wir in meinem Team verantwortlich sind. Mit so einem 1 Megawatt Container kann man bei uns 450 Kilogramm Wasserstoff am Tag erzeugen. Und wir haben aber auch Großanlagen, das sind dann Anlagen, die gehen ab 10 Megawatt bis hin in die 100 Megawatt, die man im Speziellen für große Chemieunternehmen, für Raffinerien, für Stahlbetriebe dann eben einsetzt, die wirklich hohe Mengen auch an Wasserstoff benötigen. Und da geht die Entwicklung Schritt für Schritt.
Okay, aber jetzt doch mal 2 Worte vielleicht zu Elhöft. Das sind ja schon Windparkbetreiber. Bürgerwindpark Elhöft ist seit vielen Jahren bekannt. Und da habt ihr einen Elektrolyseur verbaut, richtig?
Genau, also das Projekt besteht sogar aus mehreren Standorten und deswegen sind da sogar mehrere Elektrolyseure verbaut.
Und kannst du irgendwas dazu sagen, wie die versuchen, Wirtschaftlichkeit zu erzielen?
Ja, auf jeden Fall. Also im Wesentlichen geht es darum, dass man auf der einen Seite eine gewisse Off-Taker-Struktur hat, also Off-Taker, die eben Abnehmer für gewisse Menge Wasserstoff sicherstellen über eine gewisse Laufzeit. Ja, meistens rechnet man damit natürlich den Business Case. Man will wissen, auch als finanzierende Bank zum Beispiel in so einem Fall, dass eben über x Jahre ein gewisser Abverkauf auf jeden Fall stattfinden kann von Wasserstoff. Dass man eben auch die Anlage dann zu einem gewissen Volumen fahren kann. Das ist da gegeben, im Speziellen durch Busse und auch PKWs, die dort mit Wasserstoff getankt werden. Auf der anderen Seite findet man auch hier das Thema Curtailing. Also das Thema, wenn man so viel Wind in einer bestimmten Region hat, dass man sein Windkraftrad abschalten muss, dass man das System, das Stromnetz nicht überlastet. Und deswegen verschwenden wir natürlich erneuerbare Energie, weil wir sie nicht benutzen. Und genau das ist auch hier ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells, dass man eben genau in diesen Zeiten auch Wasserstoff herstellt, wenn es viel Strom im Netz gibt und deswegen auch die Strompreise sehr niedrig sind, dass man fast sogar belohnt wird mit negativen Strompreisen, wenn man eben Strom aus dem Netz dann gibt und man kann parallel natürlich die Windkraftanlage weiter betreiben auf unserer Seite.
Okay. Und was ja jetzt nochmal deutlich hervorgehoben werden muss, ist die unterschiedliche Nutzungsweise oder die unterschiedlichen Fähigkeiten von elektrischen Speichern und den Elektrolyseuren. Weil ihr habt ja, glaube ich, eine gewisse Langfristigkeit, die der elektrische Speicher eigentlich nicht hat.
Korrekt. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Also wir können saisonal speichern, also über mehrere Monate, über Quartale. Und auf der anderen Seite Batteriespeicher normalerweise über Tage nur, ne? Und dann nimmt eben auch schon die Kapazität ab. Das heißt, ganz, ganz individuell sind die Technologien einzusetzen in den Projekten. Ich denke, ein weiterer Punkt für die Elektrolyse ist, dass wir eine höhere Energiedichte damit generieren im Wasserstoff. Also wir können sozusagen mehr Energie speichern und wir haben mehrere Nutzungsmöglichkeiten am Ende. Und zwar zum Beispiel die stoffliche Nutzung, dann eben das H2-Molekül einzusetzen in der Chemieindustrie. Zum Beispiel, was wir nicht mehr Strom nicht haben. Ne? Wir stellen Strom her, beispielsweise auf einem Windkraftrad, dann speichern wir es in der Batterie und da kommt auch wieder nur Strom raus. Ne? Also es verändert dann nicht den Aggregatzustand.
Und jetzt wird ja in der Bundesregierung auch viel darüber geredet und Untersuchungen werden gemacht, dass man, klar ist schon mal, dass man super viel Wasserstoff künftig braucht, aber wo es herkommt, das ist dann die große Frage. Nicht? Und dann wird von der Bundesregierung gesagt, das können wir unmöglich in Deutschland selber stemmen. Da müssen wir ein Schiff oder eine Pipeline legen und dann müssen wir das aus anderen Ländern importieren. Wie ist da eure Wahrnehmung? Also ist es für euch nicht auch eher von Nachteil, wenn jetzt importiert wird? Geht das nicht an euch vorbei sozusagen?
Nein. Also für uns ist es relativ egal, und zwar, weil wir international aufgestellt sind. Wir wissen das natürlich schon seit vielen Jahren, weil wir uns da intensiv mit beschäftigt haben, wo werden denn die Cluster entstehen im Bereich Wasserstoff. Ich glaube, wie du gesagt hast, das ist wahrscheinlich nicht in Deutschland, weil wir auf der einen Seite noch relativ teure Stromkosten bei uns haben. Ich hoffe, das wird sich dann jetzt ändern in den nächsten Jahren, step by step, mit dem Ausbau natürlich der Erneuerbaren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch nicht allzu große Fläche, ja, die wir zubauen können, auch mit Elektrolyseuren zum Beispiel. Und deswegen haben wir mit MAN und mit Volkswagen und jetzt auch mit unserer neuen Standort in den USA haben wir eine riesige Fläche und einen riesigen Markt, den wir abdecken können. Und wir denken auch, dass es Hotspots eben geben wird in anderen Ländern außerhalb Deutschlands und wir dann eben Pipelines legen werden als Gesellschaft, um dann eben den Wasserstoff auf den Deutschland zu kommen. Ja, nicht alles natürlich, wir werden hier auch unsere Elektrolyseziele umsetzen, aber der größte Teil wird auch in Deutschland aus unserer Sicht importiert werden.
Und kann man sagen, was für den Wasserstoff langfristig der stärkere Motor sein wird? Die Produktionsseite, sprich die Überproduktionsseite auf Seiten der Erneuerbaren, was du gesagt hast, negative Strompreise, oder die Abnehmerseite?
Ja, sehr gute Frage. Also ich denke, beide Faktoren sind wichtig. Und wenn ich jetzt wählen müsste, und du gesagt hast, was ist vielleicht noch wichtiger, dann würde ich fast sogar sagen, die Abnehmerseite. Weil wir durch die Abnehmerseite dann auch Economies of Scale generieren. Wir müssen auch natürlich in der Technologie Schritt für Schritt günstiger werden. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir bauen, wenn wir herstellen. Ja, und das, glaube ich, wird angetrieben durch die Abnehmer, die dann die Großabnehmer sind. Also große Energieversorger, große Chemiefirmen, große Raffineriefirmen.
Letzte Frage, vielleicht auch eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Aber für mich hat sich in der letzten Zeit die Frage gestellt, inwiefern eine Förderung euch fehlt, weggebrochen ist. Ich denke jetzt an die Reallabore, da hat ein bisschen was ist geflossen und dann ist es aber danach nicht aufgegriffen worden, dieser Faden, also Fadenriss praktisch. An anderer Stelle haben wir ja diese starken Verluste durch die 60 Milliarden, die uns in der Regierung verloren gegangen sind. Was würdet ihr euch wünschen? Es gibt auch Menschen, die sagen, wir brauchen einen Feed-in-Tarif für Wasserstoff. Ausschreibung, was braucht ihr?
Ja, also tatsächlich korrekt. Natürlich hat uns das auch wehgetan, dass einige Förderinstrumente eben weggebrochen sind oder aktuell vielleicht on hold sind. Ja, also man denkt jetzt zum Beispiel an das Thema mit dem Bundesverkehrsministerium, was vor einigen Monaten im Auftrag, was dazu geführt hat, dass da die aktuellen Förderzusagen, die vielleicht noch nicht wasserdicht auch ausgegeben wurden, einfach aktuell auf Eis liegen. Auch in einigen Projekten, wo wir eigentlich schon kurz vor Kickoff, kurz vor Vertragsunterschriften standen und wir warten aktuell auch. Was würde uns helfen? Ich glaube, natürlich weiterhin Förderprogramme für Anlagen der industriellen Größe. Das ist ganz klar. Wir würden es auf der einen Seite natürlich begrüßen, wenn es weiterhin eine CapEx-Förderung werden würde, also der Investitionskosten zu bedienen. Aber ich persönlich denke auch, dass ein Förderprogramm, wie es in Brüssel aufgestellt wurde, durch die European Hydrogen Bank, die ja dann die Bestehungskosten des Kilogramms Wasserstoff fördern, ja, mit einer bestimmten Summe, dass es natürlich Sicherheit gibt für die Investition über die Jahre des Betriebes, dass es fast vielleicht noch besser ist und mehr Sicherheit gibt, als zu Beginn zu sagen, ich fördere das Investitionsvolumen, dass ich in die Anlage hinbaue, aber danach für die nächsten 15, 20 Jahre seid ihr auf euch alleine gestellt und schaut mal, was ihr macht. Ist vielleicht in diesen Zeiten dann eben die zweite Wahl.
Yvonne Stries ist Abteilungsleiterin Projektentwicklung bei Maxula. Nicole Weinhold diskutiert mit ihr, wie der Austausch mit Verteilnetzbetreibern aussehen sollte und welche Rolle dabei Landwirte einnehmen.
Als wir uns kennengelernt haben auf der Tagung Zukünftige Netze, da hast du erzählt, wir sind eigentlich hier, weil wir oftmals Probleme haben mit den Verteilnetzbetreibern. Willst du dazu was sagen?
Gerne. Wir haben ja mehr als 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Alle haben ihre eigenen Regularien, an die wir uns natürlich halten müssen sollen. Die sind auch wichtig. Grundsätzlich ist es aber total schwer für uns als Projektierer, immer wieder neu anfangen zu müssen, für jeden Standort neu keine Standards aufbauen zu können, die wir aber brauchen, um die Energiewende wirklich vorantreiben zu wollen und zu können. Und aktuell ist es auch wirklich so, dass der Netzanschluss ein Bottleneck ist für die Verwaltung, für die Speicher. Die Verteilnetzbetreiber tun alles, was sie gerade können, aber sie kommen nicht hinterher. Wir haben Fristen, die rechtlichen Fristen können nicht mehr eingehalten werden. 8 Wochen, dass man eigentlich sozusagen, so sollte man den Netzanschlusspunkt kennen. Wir sind bei teilweise über ein halben Jahr. Und das ist in Ordnung. Also, es geht gerade nicht anders, aber wenn wir Richtung Netzanschluss wirklich gehen, da fängt es an, weh zu tun und da wollen wir dann noch mehr Beschleunigung reinbekommen.
Es klingt zumindest so, als wäret ihr in guten Austausch mit den Verteilnetzbetreibern und als wäre das nicht deren böser Wille, sondern einfach Überlastung, wahrscheinlich Personalmangel. Kann man da helfen? Könnt ihr da irgendwie helfen?
wünschte, wir können es tun, weil dann würden wir es selber tun. Leider dürfen wir das nicht und sind dann auf die angewiesen. Aber ja, auf gar keinen Fall ist das ein böser Wille. Die wollen ja auch ihre Projekte vorantreiben und zum Ende bringen. Wenn wir aber diesen Boom, den wir gerade haben in der Branche, wenn wir die ganzen Aufdachanlagen nehmen, dann jetzt noch sind die Vereinfachungen so bei Kompaktwert zurückgekommen. Aber wenn all diese Anfragen immer wieder beim Netzbetreiber, dann ist das zu viel. Das können die ja gar nicht alles auf dem Schirm behalten.
Es hat eine Zeit gegeben, allerdings vor 20 Jahren so, und da haben die Verteilnetzbetreiber sich gewehrt, erneuerbare Energienanlagen anzuschließen, weil sie einfach Sorge hatten, dass dadurch ihre Netze instabil werden. Und tatsächlich hört man oft, dass die Sinuskurve inzwischen nicht mehr so richtig vorhanden ist.
Ja, kann sein, weiß ich nicht genau, aber was ich weiß und was ich mitbekomme, ist, wenn wir wirklich das Ganze ganzheitlich betrachten, was wir auch bei der Maxula immer tun, wir haben nicht nur den PV-Strom, wir haben Wind mit dabei, wir haben Speicher, wie wir auch eben schon gehört haben, und wenn man das alles gemeinsam betrachtet und dann auch wirklich miteinander vernetzt, dann ist das aus meiner Sicht durchaus machbar.
Apropos ganzheitlich, es gibt ja noch andere Gruppen, die teilweise nicht so gut integriert sind in wirtschaftliche Prozesse und so weiter im weitesten Sinne. Ich spreche jetzt von den Landwirten, die in den vergangenen Monaten auf die Straße gegangen sind, überall in Europa, weil sie ihre Fälle davon schwimmen sehen. Wirtschaftlich fehlen ihnen die Perspektiven. Hast du da einen Ansatz, was man da tun könnte?
Ja, wir sind viel in Kontakt mit den Landwirten. Wir pachten ja deren Ländereien in der Regel. Das heißt, egal ob groß oder klein, da kriegen wir dann immer ein Konzept hin, und das wollen die auch, dass sie. Es gibt Landwirte, die nennen sich mittlerweile Energiebauern. Die haben ihren landwirtschaftlichen Betrieb und dann verpachten die einen Teil ihrer Fläche für uns als Wirtschaftsbetreiber und kriegen dann so sichere Einnahmen und kommen auch über schlechte Ertragsjahre drüber, weil wir, wenn die mit dem Pachten, natürlich eine stabile Basis kriegen können.
Aber tatsächlich ist es ja so, dass nicht alle Landwirte Flächeneigentümer sind.
Ist korrekt, ist nicht immer so, aber was die Landwirte, die Flächen bewirtschaften und dann auch immer noch am Park beteiligt, der ja weiterhin bewirtschaftet werden muss. Also sei es jetzt, wenn es eine Agri-PV-Anlage wird, dann sind wir komplett immer noch in der Bewirtschaftung. Die Fläche wird nicht aus der Landwirtschaft entzogen. Wenn es jetzt eine herkömmliche PV-Anlage wird, auch die muss bewirtschaftet werden mit der Grünpflege. Da fällt immer noch was an. Also es ist nicht komplett, dass da gar nichts mehr passiert.
Okay. Und jetzt gibt es ja die schönen Innovationsausschreibungen, jetzt sogar noch umfangreicher. Aber der Ursprung der Innovationsausschreibung war ja in Richtung PV, Wind. Wir haben hier unser Hybrid-Special liegen zur Orientierung für jeden, der sich dafür das Thema interessiert. PV-Speicher, das ist gerade bei Freiflächen eigentlich inzwischen relativ verbreitet, oder?
Auf jeden Fall. Wir sehen es viel vermehrt am Markt. Wir selber machen es auch schon sehr lange. Mit Reckertshausen waren wir eine der ersten, die ein Innovationsprojekt ans Netz angeschlossen haben. Das heißt, wir hatten da unseren PV-Park und dann noch mit 7 Megawattstunden Speicher mit dazu. Haben auch momentan mehrere Projekte am Netz, inklusive Speicher, und planen auch alle unsere Anlagen aktuell so, dass wir immer einen Speicher nachrüsten können. Das heißt, sind battery ready, weil bei vielen kommt jetzt auch schon Speicher hin, nicht überall. Es ist noch nicht immer wirtschaftlich, man muss immer das richtige Vermarktungskonzept finden. Allerdings sind wir guter Dinge, dass es in der Zukunft so sein wird, und deswegen gestalten wir es.
Wirtschaftlich durch die Innovationsausschreibung oder auch ohne Innovationsausschreibung?
Aus meiner Sicht muss es dahin gehen, dass wir auch ohne die Innovationsausschreibung die Speicher wirtschaftlich betreiben können. Da haben wir aber auch aktuell noch viele Regularien, die werden jetzt gerade gelockert. Der Markt bewegt sich und das ist auch eine richtige Stimme.
Und das Projekt, was du angesprochen hast, eines der ersten Innovationsprojekte, kannst du dazu was sagen? Das läuft dann ja schon eine Zeit. Seid ihr damit zufrieden?
Zufrieden wäre jetzt übertrieben. Man muss ganz klar sagen, das ist ein lernender Prozess. Das war eines der ersten Innovationsprojekte, Speicher mit PV kombiniert. Es sind viele Fehler passiert, da passieren immer noch Fehler. Wir lernen daraus. Unser schöner Lessons Learn Park. Die nächsten Parks sind immer besser geworden in der Verbindung, und ich glaube, das ist auch das, wo der Markt hin muss. Die müssen da voneinander mehr lernen, denn wir brauchen diese Kombination, die hybriden Kraftwerke
Die Speicher werden ja auch eingesetzt, um die Netze zu entlasten. Habt ihr da auch andere Ansätze, die ihr verfolgt?
Aktuell haben wir noch keine Standalone-Projekte, die dann genau das machen würden, die Netze entlasten. Über die Innovationsausschreibung werden die Netze nicht stark entlastet, aber wenn wir das jetzt rausnehmen und dann in unsere Co-Location gehen, da die neuen Vermarktungsformen bekommen, dann wäre das eine Möglichkeit. Das andere, was wir aber auch sehen, ist wirklich die Netze zu entlasten im Sinne von den Netzverknüpfungspunkten, dass die dann gemeinsam genutzt werden können, wir nur noch eine Infrastruktur brauchen für eine Leistung, die dann und nicht die doppelte Leistung da haben müssen. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben 20 Megawatt Solar, 20 Megawatt Wind und dann noch einen Speicher, dann brauchen wir da keinen 50 Megawatt Kapazitätsnetzanschluss, sondern können auch mit einem 20 Megawatt Kapazitätsleistungsnetzanschluss arbeiten.
Aber das hat mich jetzt eben überrascht, dass du gesagt hast, dass die Innovationsprojekte, diese Innovationsausschreibungsprojekte eigentlich keinerlei Mehrgewinn für die Netze bringen.
Bei den Innovationsprojekten ist man ja daran gebunden, wie man die Speicher wirklich wert. Man muss bestimmte Zyklen einhalten. Das heißt, man kann die Netze, die auch, haben wir eben auch bald mit den negativen Stunden, man kann nicht auf die Netze reagieren, die gerade da sind, wie der Markt auch da ist, sondern muss sich wirklich an die Regularien auf dem Papier halten.
Ah ja, okay. Also die Wirtschaftlichkeit schlägt derzeit den Netzvorteil. Das müsste der Regulierer dann anders einschränken. Okay. Ja, dann, das hatten wir ja schon am Anfang gesagt. Du sagst, inzwischen kooperiert ihr mit dem Netzbetreiber schon sehr gut. Da ist eigentlich kein Nachholbedarf, außer dass man sagen könnte, wir bräuchten mehr Mitarbeiter im bürokratischen Umfeld der Behörden.
Nachholbedarf ist da schon noch, also die Kooperation kann noch besser laufen, dass man wirklich sich die Projekte auf Projektebene mehr austauscht und das dann auch gemeinsam plant. Wir, wenn wir mit einem Projekt reingehen, wollen wir natürlich das Maximum rausholen aus diesem Projekt. Das ist vielleicht nicht immer der sinnvollste Weg. Wenn wir da das Feedback vom Netzbetreiber bekommen für eine andere Lösung, sind wir offen, aber die muss dann auch zu diesem Austausch erstmal kommen.
Letzte Frage. Wenn du jetzt mal den deutschen Markt vergleichst mit unserem europäischen Umfeld, gibt es da Länder, in denen das Thema PV und Speicher besser funktioniert als bei uns?
Muss ich ein bisschen überlegen. In England ist es beispielsweise ja so, dass der komplette Netzanschluss anders betrachtet wird. Man wird sich auf die Netzanschlusskapazitäten und danach richtet man erst den Park aus. Bei uns ist es genau andersrum. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, weil man dann wirklich das vor Ort dort gestaltet, was das Netz auch haben kann und nicht den Netzausbau, wie wir ihn jetzt auch gerade haben, hinterherziehen muss.
Also das bedeutet, wir sind durch unseren eigenen Vorteil letzten Endes benachteiligt. Wir haben den Vorteil, dass wir in der Mitte Europas liegen und dadurch es keinerlei Netzschwankungen in diesem starken Umfeld gibt. Das heißt, wir exportieren genauso viel Strom ungefähr, wie wir importieren. Die Briten haben eine Insellage und müssen deshalb viel stärker darauf achten, dass bei ihnen mit dem Speicher das Netz ausgeglichen wird. Stichwort Blackout.
Da sind wir wieder beim Stichwort.
Ja, genau.
Wenn Sie noch mehr Einblicke in die Energiewende möchten, dann hören Sie doch mal in unsere anderen Folgen, was jetzt passieren muss, rein. Wenn Sie Anmerkungen zum Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter redaktion@erneuerbareenergien.de.